Es war im Mittel das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Da waren 3 Jahre hintereinander, sind da große Defizite aufgelaufen. Aber das war durchaus ein Warnschuss, ein Stresstest für die Wasserversorgung. Der Trockenstress, den die fehlenden Niederschläge und die Hitze auf die Ökosysteme, auf unsere Wälder, auf unsere Feuchtgebiete auswirken haben. Das ist wirklich heftig. Dass eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist und nicht erst, wenn wir dann ein massives Problem haben.
Hallo und willkommen beim Podcast von Wetter.com. Hier spricht Daniela Kreck zu euch und ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge reinhört. Heute sprechen wir über die Trinkwasserversorgung in Deutschland und ob die vielen Hitzesommer, die wir jetzt immer häufiger haben, irgendeinen Einfluss auf unsere Wasserversorgung haben. Dafür habe ich heute zu Gast Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt da. Hallo Herr Rechenberg, freut mich, dass Sie da sind.
Grüße Sie, Frau Kreck, ich freue mich auch.
Heute spreche ich mit Jörg Rechenberg über die Trinkwasserversorgung in Deutschland. Da spielen einige Faktoren mit rein. Ganz stark schauen wir uns vor allem das Jahr 2018 an und was für einen Einfluss das Jahr auf unser Trinkwasser hatte bzw. hat. Außerdem schauen wir uns auch die aktuelle Lage an und was diese ungewöhnlich frühe Hitzewelle im Juni mit unserem Wasserdargebot macht. Am Schluss reden wir auch noch darüber, was jeder Einzelne dafür tun kann, dass Deutschland in keine Trinkwasserknappheit gerät und welche wichtige Rolle auch die Wasserqualität dabei spielt. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erzählen Sie doch mal ganz kurz was von sich. Was ist Ihre Position beim Umweltbundesamt und was machen Sie genau?
Ich leite im Umweltbundesamt das Fachgebiet übergreifende Angelegenheiten Wasser und Boden. Dahinter verbirgt sich eine Vielzahl spannender Themen rund um die Wasserwirtschaft und um den Bodenschutz, nämlich alle juristischen Fragen, alle ökonomischen Fragen, aber auch Fragen, wo es um Klimaanpassung, also wie gehen wir mit Hochwasser-Starkregen auf der einen Seite, aber auch Niedrigwasser-Trockenheit, Dürre auf der anderen Seite um. Außerdem kümmern wir uns auch noch um alle Fragen rund um den Grundwasserschutz.
Wie sind Sie darauf gekommen, dort zu arbeiten oder was interessiert Sie an diesem Fachbereich sehr?
Ach, das ist ja immer so, dass in bestimmten Lebensabschnitten öffnen sich bestimmte Fenster. Ich bin von der Ausbildung her Jurist und habe aber mich schon in meiner Promotion mit dem Umweltrecht vertieft beschäftigt. Und dann habe ich mich halt damals umgeschaut, welche Institutionen da in Frage kommen. Und da waren international natürlich auch einige Optionen da, aber das Umweltbundesamt war da auch natürlich ziemlich weit vorne auf meiner Liste, weil, und das ist auch eingetroffen, das kann ich jetzt nach fast 30 Jahren hier sagen, weil die Vielfalt der Themen ungeheuer ist und unsere Möglichkeiten mitzuwirken auch ziemlich gut sind.
Was gehört so zu Ihren täglichen Aufgaben dazu? Also wie kann ich mir so einen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen?
Also ich fange mal bei den Aufgaben an, weil das Umweltbundesamt hat ein breites Spektrum. Zum einen beraten wir unser vorgesetztes Ministerium, das ist das Umweltministerium. Und zu dem Zweck, damit wir das gut machen können, sammeln wir natürlich Daten ein, die werten wir aus. Wir forschen selber, vergeben aber auch Forschungsaufträge an andere Institutionen, alles rund um den, bei mir, rund um den Gewässerschutz und den Bodenschutz. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch die Information der Öffentlichkeit. Also zu dem Zweck sind wir ja heute auch hier zusammen sozusagen in die breite Öffentlichkeit, aber natürlich auch in die Fachöffentlichkeit unsere Expertise einzubringen. Das heißt in internationale Gremien, in EU-Gremien oder auch in Bund-Länder-Gremien, wo wir überall vertreten sind. Und an so einem Arbeitstag, da hängt es sehr stark davon ab, was so an Tagesgeschäft reinkommt. Da kommen Anfragen aller Art rein, die zu bearbeiten sind. Was spannend ist, wir sind ein sehr interdisziplinäres Fachgebiet. Da arbeiten also neben Juristen und Ökonomen auch jede Menge Naturwissenschaftler. Und dieser Austausch ist einfach sehr spannend. Und jeden Tag haben wir da neue Themen, die wir miteinander diskutieren. Und das prägt halt auch so unseren Arbeitsalltag.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was Sie uns zum Thema Wasserversorgung in Deutschland erzählen können. Wie messen Sie eigentlich den Wasservorrat in Deutschland? Also wie lässt sich sowas überhaupt gut messen?
Also wir selbst messen den gar nicht, sondern wir sind da angewiesen auf Daten, Informationen von anderen Institutionen. Für den Bereich des Gewässerschutzes sind hauptsächlich die Länder für den Vollzug vollständig zuständig. Die Länder erheben diese Daten auch, machen Messungen und das Wasserdargebot, also die Wasserbilanz, die wird von unserer Schwesterbehörde, der Bundesanstalt für Gewässerkunde, erhoben. Und dort fließen alle Wasserströme ein. Zum einen natürlich die Niederschläge, die jährlichen, eben aber auch das, was Flüsse, Seen und das Grundwasser an Vorräten beherbergen, sozusagen.
Wir in Deutschland sind ja eigentlich daran gewöhnt, immer genug Trinkwasser zu haben. Warum ist das eigentlich so, dass die Trinkwasserversorgung in Deutschland in der Regel immer stabil ist?
Ja, das kann man 100% unterschreiben. Wir haben es hier mit über viele Jahrzehnte gewachsene und immer wieder an die Bedarfe angepasste Strukturen zu tun. Über 99% der Bevölkerung sind an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Es werden also von den kommunalen Trinkwasserversorgungsunternehmen mit Trinkwasser versorgt. Davon die Wasservorräte stammen zu 70% aus dem Grundwasser, also werden in der Regel örtlich vor Ort gewonnen, und der Rest stammt aus Talsperren und anderen Quellen.
Mhm. Kam Deutschland jemals an den Punkt, dass es eine Trinkwasserknappheit gab und dass man an allen Ecken sparen musste? Waren wir schon mal an so einem Punkt?
Also für ganz Deutschland kann ich das verneinen, zumindest während meiner 30 Berufsjahre ist das nicht eingetreten. Also wenn man es flächendeckend betrachtet. Wir werden vielleicht im Laufe des Gesprächs noch darauf kommen, dass Wasserknappheit und Wasserversorgungsprobleme in der Regel eine sehr starke regionale oder lokale Komponente haben.
Ja, in den letzten Jahren haben sich ja die Hitzesommer auch sehr gehäuft. Also da ist mir vor allem das Dürrejahr 2018 in Erinnerung geblieben. Da hatte es ja landesweit kaum geregnet und die Niederschlagsmenge lag ja weit unter dem Durchschnitt. Können Sie mir da ein paar Rekordwerte oder Daten nennen, damit ich mir so vorstellen kann, wie extrem trocken das Jahr 2018 war?
Also das war in der Tat ein sehr ungewöhnliches Jahr. Es war im Mittel das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Es war das vierttrockenste Jahr seit 1881. Und die Niederschläge im Sommer und im Herbst des Jahres 2018 betrugen nur die Hälfte des sonstigen langjährigen Mittels. Insgesamt hat es 2018 25%, also ein Viertel weniger geregnet als auch in den langjährigen Mitteln, also 200 Millimeter weniger als im Durchschnitt. Also das waren schon besondere Bedingungen. Und dann muss man noch dazu sagen, 2019 und 2020 waren auch nochmal trocken, was die Probleme dann eben verschärft hat. 2019 lag 7% unter den Niederschlagsraten und 2020 10%. Also Sie sehen schon, da waren 3 Jahre hintereinander, sind da große Defizite aufgelaufen.
Ja, das sind enorme Werte. Welchen Einfluss hatte 2018 dann auf unsere deutsche Wasserversorgung? Hat es dann auch einen langfristigen Effekt auf unsere Trinkwasserversorgung? Ich weiß, dass die Landwirtschaft teilweise noch darunter leidet.
Genau, das muss man trennen. Die Wasserversorgung als Nutzer auf der einen Seite, die Landwirtschaft als Betroffene von Dürre, insbesondere im Sommer, auf der anderen Seite. Fangen wir mal mit der Trinkwasserversorgung an. Die war auch 2018 flächendeckend gewährleistet, aber das war durchaus ein Warnschuss, ein Stresstest für die Wasserversorgung, weil wir haben da es schon mit enormen Spitzenbedarfen zu tun. Also stellen Sie sich vor, alle Leute kommen von der Arbeit heim, wollen zuerst duschen und machen dann auch noch ihren Rasensprenger an. Dann kommt auf einmal ein Spitzenbedarf zustande, was die Wasserversorger vor logistische Probleme gestellt hat. Da haben dann oft die Pumpleistungen und Rohrquerschnitte nicht gereicht. Also es war nicht eine Frage, dass nicht genügend Wasser da war. Das war in der Regel nicht das Problem. Also Aussage ist, die Trinkwasserversorgung war gewährleistet. In einigen Regionen mussten ein paar Sparmaßnahmen ergriffen werden, aber flächendeckend gab es da kein Problem. Aber man hat gesehen, das könnte ein Problem werden und darauf muss man sich einstellen. Bei der Landwirtschaft, war es ein bisschen anders. Da ist es so, dass in Deutschland bisher sehr wenig künstlich bewässert wird. Bisher waren die Niederschläge auch in den Wachstumsphasen der Pflanzen im Sommer auskömmlich. Und das war in dem Jahr halt nicht mehr der Fall, was zu erheblichen Ertragseinbußen in der Landwirtschaft geführt hat.
Alles klar. Ja, wie sieht denn die aktuelle Trinkwasserversorgungssituation in Deutschland aus? Ist da alles stabil?
Also, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen und die Erfahrungen aus den trockenen Jahren 2018 bis 2020, ich habe ja gesagt, das war ein Stresstest, wir sind ja auch mit den Wasserversorgern im Gespräch und die Signale sind, dass man sich dort in der Breite auf die Probleme einstellt. Was positiv ist, wir können eigentlich seit 1991 bis heute einen Rückgang des privaten Wasserverbrauchs feststellen. Also das heißt, wir hatten 1991 144 Liter pro Person und Tag im Schnitt in Deutschland verbraucht und sind jetzt im Moment bei ungefähr 127 Litern. Aber vor ein paar Jahren waren wir schon mal bei 121 Litern. Also Sie sehen, es geht im Moment auch wieder leicht nach oben und da muss man durchaus gegensteuern mit Maßnahmen, damit sich der bisher eigentlich positive Trend, dass die Menschen mit weniger Wasser auskommen, auch kontinuierlich fortsetzt, wenn wir weniger Wasserressourcen zur Verfügung haben. Aber insgesamt einen Satz vielleicht noch, muss man sagen, dass die öffentliche Wasserversorgung ohnehin auch nur einen Bruchteil des gesamten Wasserdargebots in Anspruch nimmt. Also das sind von den Gesamtwasserentnahmen lediglich 20%. Also das ist gar nicht so viel, wie man gemeinhin glaubt.
Ah, aber das wundert mich, dass der Wasserverbrauch seit 1991 zurückgegangen ist. Woran glauben Sie, liegt das? Oder woran glauben Sie, liegt das, dass es jetzt wieder zunimmt?
Also zur ersten Frage, woran liegt es, dass es kontinuierlich zurückgegangen ist? Das liegt nach unseren Überlegungen daran, dass die Haushalte sich zunehmend mit besserer Technologie ausgestattet haben. Denken Sie an wassersparende Waschmaschinen, Spülmaschinen, Armaturen fürs Bad, also die Spülstopptaste im Klo, Duschsparköpfe und derartige Dinge. Außerdem spielt in dem Zeitraum auch eine Rolle, dass der beginnt mit der Wiedervereinigung und gerade in den neuen Bundesländern sind die Haushalte erheblich neu ausgerüstet worden und haben dadurch auch erhebliche Wassersparerfolge dort gehabt. Ja, also das ist warum der Trend zurückgegangen ist. Warum er wieder ansteigt, hat natürlich ein bisschen mit den Trockenjahren seit 2018 zu tun, dass da auch den heißeren Sommern, dass dann ein stärkerer Bedarf ist, eben zu duschen, den Pool zu füllen, den Garten zu bewässern. Das sind natürlich Faktoren, die da eine große Rolle spielen.
Sehen Sie dann auch an den Daten, dass es immer trockener wird und immer weniger Regen fällt?
Ja, da gibt es verschiedene Klimamodelle, die aber in der Mehrheit sagen, dass es übers ganze Jahr durchaus, also wenn man das in die Zukunft projiziert, im Mittel gleich bleibt weil man annimmt, dass die Winterniederschläge zunehmen und im Sommer dafür größere Trockenheit sein wird. Im Mittel gleicht sich das aus. Aber jetzt kommt das große Aber. Das sind natürlich verschiedene Modelle und wenn man da nur den Mittelwert draus nimmt, dann kann man nicht ganz sicher sein, dass man auch genau das richtige Modell trifft. Also die Aussage ist mit Vorsicht zu genießen. Und als zweites muss man sagen, was im Winter als Starkregen niedergeht, ist in der Regel für das Grundwasser und die Versickerung und die Neubildung steht das nicht zur Verfügung, weil es über die Oberfläche schnell abläuft, in die Flüsse, ins Meer und gar nicht so schön versickern kann wie so ein schöner langer Landregen. Ja? Also von daher zum einen eben, ja, die Bilanz mag zwar auch zukünftig ausgeglichen sein, aber wir werden trotzdem erstens die Sommerprobleme haben, insbesondere für die Landwirtschaft ein Problem, und zweitens füllen sich unsere Grundwasserkörper nicht genügend auf.
Ach so. Ja, schauen wir uns auch mal gleich mal dieses Jahr an. Wir hatten ja jetzt im Sommer schon die erste richtige Hitzewelle in Deutschland. Glauben Sie, das könnte noch zu einem Problem werden?
Also ich bin kein Wetterfrosch und auch kein kann auch nicht in die Glaskugel gucken, wie das Wetter noch dieses Jahr sich entwickeln wird. Es ist schon ungewöhnlich früh im Jahr heiß und trocken gewesen. Das muss man sehen und das trifft natürlich auch und wieder die Landwirtschaft. Die Wasserversorger, hatte ich gesagt, sind eigentlich gut vorbereitet. Also man muss sich wirklich alle Nutzergruppen separat anschauen. Wenn wir worüber wir noch nicht geredet haben, ist eben über die Schifffahrt, die natürlich abhängig ist von gewissen Wasserständen in den Flüssen. Ja, wenn die darunter bleiben, kann die Schifffahrt auch nicht mehr. Insbesondere auf unserer großen Wasserstraße auf dem Rhein kann das zum Problem werden, wo sich 80% des Binnenschifffahrtsverkehrs abwickelt. Und wenn wir dann an die Kühlwasservorräte für die Kraftwerke denken, also Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, da ist natürlich auch ein Problem, wenn das Wasser, das denen zugeführt wird, aus den Flüssen bereits eine Temperatur hat, die keinen großen Kühleffekt mehr erzielt. Also auch das kann zum Problem werden. Was wir überall sehen, ist natürlich der Trockenstress, den die fehlenden Niederschläge und die Hitze auf die Ökosysteme, auf unsere Wälder, auf unsere Feuchtgebiete auswirken haben. Das ist wirklich heftig.
Ja, Sie meinten vorhin auch, dass das ein lokales Problem vor allem ist. Gibt es dann bestimmte Regionen in Deutschland, die besonders stark davon betroffen sind und warum gerade diese Regionen?
In der Tat, die Niederschlagsverteilung in Deutschland war schon bisher sehr unterschiedlich. Also wenn man guckt von den Alpenraum und im Schwarzwald, dort haben wir im Jahr bis zu 1800 mm Niederschlag. Und wenn wir dann in den Nordosten Deutschlands schauen, also nach Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, wo nur 400 bis 500 mm pro Jahr Niederschlag fallen, dann war da schon immer ein großer Unterschied. Und das verstärkt sich jetzt durch den Klimawandel und das trifft natürlich insbesondere die Gebiete, die bisher schon wenig Niederschläge hatten und dann ist in diesen Gebieten natürlich auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die Grundwasserstände weiter absinken und dann die betroffenen Ökosysteme, die Wälder davon betroffen sind.
Mhm. Ja, man sieht ja im Nordosten, also im Bereich Brandenburg, dass es auch schon heftige Waldbrände gab.
Absolut.
Und dass da die Dürre besonders extrem ist.
Genau. Und das konnten wir auch schon bis 2018 sehen, wie die Waldbrandgefahr sich über die Jahre, was die betroffenen Flächen angeht und den vernichteten Baumbestand auch über die Jahre deutlich erhöht hat.
Mhm. Ab welchem Zeitpunkt, glauben Sie, könnte Deutschland in eine Trinkwasserknappheit geraten? Also wie viele Dürren oder Hitzewellen müssten kommen, dass wir als BürgerInnen merken würden, okay, jetzt müssen wir beim Trinkwasser wirklich sparen und aufpassen?
Also da sage ich Ihnen ehrlich, darauf sollten wir nicht warten.
Nee.
Ja, sondern die letzten Jahre, die haben uns, glaube ich, schon sehr deutlich gemacht. Und ich glaube, das ist sowohl in der Breite der Bevölkerung als auch bei der Politik schon längst angekommen, dass eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist und nicht erst, wenn wir dann ein massives Problem haben. Also das heißt, jede und jeder sind aufgerufen, für ihren und seinen Bereich möglichst sparsam und sorgsam mit Wasser umzugehen. Und die Politik muss dafür die Rahmenbedingungen setzen. Das ist genauso wie beim Klimaschutz. Politik muss ihre Hausaufgaben machen und auf der anderen Seite kann aber jeder Einzelne auch was beitragen. Die Politik macht das, indem sie jetzt eine nationale Wasserstrategie auf den Weg gebracht hat, wo sie das Umweltministerium mit unserer Unterstützung schon die ersten Eckpunkte gesetzt hat, was in Zukunft sich ändern muss. Und auf der anderen Seite, die Länder haben da auch, erste Bundesländer, Thüringen, Brandenburg, haben auch schon Niedrigwasserstrategien entwickelt. Was die Bevölkerung machen kann, dazu kommen wir sicherlich noch.
Ja, genau. Jetzt wollte ich noch mal fragen, wenn wir jetzt wirklich vor einer Trinkwasserknappheit stehen würden, worauf müssten wir alles verzichten oder was wären die Folgen für uns Bürger, BürgerInnen?
Also das sieht man ja schon jetzt, auch in dem trockenen, heißen Juni, haben ja schon erste Wasserversorger, auch erste Kommunen, Städte und Gemeinden schon Wassersparmaßnahmen eingeläutet, indem sie die Bevölkerung aufgerufen haben, teilweise in Form von Allgemeinverfügungen, die auch dann rechtsverbindlich sind, eben ihren Garten zu bestimmten Tageszeiten nicht zu sprengen. Also es ist sinnlos, bei großer Hitze verdunstet sehr viel Wasser, wenn man zwischen 8 und 18 Uhr den Rasen sprengt, den Garten bewässert. Also da gab es schon die ersten Einschränkungen. Weiterhin betraf das die Poolbefüllung, das Autowaschen. Das sind so Dinge, die man in der Reihenfolge als erstes angehen würde, bevor man weitere Maßnahmen einleitet.
Was kann man denn als Bürger, Bürgerin tun, damit es eben nicht so zu einer Trinkwasserknappheit kommt? Also worauf kann ich in meinem Alltag achten?
Zwei Komponenten sind da wichtig. Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich von der Wassermenge geredet. Das ist auch wichtig, also dass man nochmal seinen Haushalt sich anschaut. Ist da alles auf dem neuesten Stand? Und wenn ich mir eine neue Spülmaschine oder Waschmaschine ohnehin anschaffen muss, dass ich auch darauf achte, dass die tatsächlich auf dem Stand der Technik ist und wassersparend. Dusche, Bad, WC sind auch die großen Wasserverbraucher im Haushalt. Auch dort schauen, Wasserspararmaturen anzubringen. Das ist unter anderem auch aus Energiegründen eine gute Investition. Mit so einem wassersparenden Duschkopf lässt sich auch eine Menge Energie, also auch Gas einsparen, sodass sie dort eine Win-Win-Situation haben. Und die Gartenbewässerung habe ich auch schon angesprochen, die möglichst gezielt, möglichst zu Tageszeiten, wo es kühl ist und dann dort auch möglichst effektiv. Das ist die Menge, aber was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, ist die Wasserqualität. Denn gutes Wasser ist auch eine Voraussetzung, dass wir auf alle Vorräte zugreifen können. Also wenn die Wasservorräte verschmutzt sind, dann können wir sie nicht ohne weiteres nutzen, dann müssen sie teuer aufbereitet werden. Das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir unser Wasser nicht verschmutzen, insbesondere das Grundwasser. Und da ist ein wichtiger Punkt als Verbraucher, wenn wir Lebensmittel einkaufen, ökologischer Landbau ist eine ganz wichtige Komponente, um das Grundwasser vor Nitrateinträgen zu schützen. Und in dem Kontext eben der Hinweis, wenn Sie ökologische Lebensmittel kaufen, sind Sie auch, was den Gewässerschutz angeht, auf der richtigen Seite. Weiterhin die Entsorgung von bestimmten Chemikalien, Lacke, Farbenreste, das gehört nicht ins Klo, das gehört nicht in die Spüle. Genauso wenig wie Arzneimittelreste, die gehören da auch nicht hin. All das landet in unseren Gewässern und muss dort mit viel Geld wieder rausgeholt werden. Das sollten wir nicht machen.
Alles klar, sehr gut. Gut zu wissen. Wie glauben Sie, wird es mit der Wasserversorgung in 20 Jahren aussehen, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht und wir jetzt nicht handeln? Das wäre so Worst-Case-Szenario. Wie könnte es in 20 Jahren aussehen?
Also das mag ich mir ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, sondern ich denke, wenn wir uns heute gut vorbereiten und da sind die ersten Schritte in der Pipeline und wir müssen den Weg auch konsequent weitergehen, dann wird auch die Trinkwasserversorgung in 20 Jahren in Deutschland noch flächendeckend gesichert sein. Aber dazu müssen wir eben alle unseren Beitrag leisten, wie ich das vorhin dargestellt habe, sowohl die Politik als auch die Verbraucherinnen.
Aber wenn wir jetzt nichts machen würden und nicht unseren Beitrag leisten würden, könnte es dann zu einer Trinkwasserknappheit kommen?
Also zum Trinken wird immer noch genügend Wasser da sein. Die Frage ist nur, wer wird es sich dann leisten können? Also wenn Sie ich male mal so ein Horrorszenario, wenn Sie in viele afrikanische Länder schauen, dort ist es einfach so, dass die Reichen sich eine gute Wasserversorgung leisten können und die armen Menschen eben nicht. Die haben dann eben nur noch genug ihre 5 Liter am Tag zum Trinken und die müssen sie auch noch teuer erwerben. Also das ist einfach dann auch ein soziales Problem. Und wir sollten alles tun, dass wir unsere gute, sehr gute deutsche Trinkwasserversorgung eben durch den Schutz der Rohwasserressourcen und durch sorgsamen Umgang mit dem Schutzgut Wasser, dass wir die wirklich bewahren.
Ja, auf jeden Fall. Dann hoffen wir, dass es nicht so weit kommen muss. Und wir sind hiermit auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Rechenberg.
Ich danke Ihnen.
Ich glaube, nach dieser Folge können wir uns echt ein besseres Bild über unsere Wasserversorgung machen und auch welchen Einfluss das Wetter darauf hat und vor allem auch, welchen Beitrag wir als Einzelner leisten können. Dann hört man sich bestimmt beim nächsten Mal, Herr Rechenberg. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso, auf Wiedersehen. Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima.